Apfel der Bildung mit Jan-Martin Viada und Patrick Honecker.
Wir sind ja Martin Viada und der Kollege an meiner Seite, Patrick Honecker. Wir heißen Sie ganz herzlich zu unserem kleinen Gipfel willkommen.
Ja, und es heißt nicht umsonst Gipfel der Bildung, weil wir uns regelmäßig zu einem kleinen Gipfeltreffen treffen wollen. Und damit Sie nicht lange rätseln, warum wir das machen und wie wir das machen, ein paar einleitende Worte. Zuerst einmal zu uns als Gastgebern. Ich glaube, Jan-Martin Viada brauche ich gar nicht großartig vorzustellen. In meinen Augen der Bildungsjournalist in Deutschland und mit seinem Viada-Blog wichtige Informationsquelle für das, was so in der Wissenschafts- und Bildungsszene passiert.
Naja, ein bisschen viel des Lobes, Patrick, aber Komplimente kann ich auch. Patrick Honecker hier an meiner Seite ist im Hauptberuf der sehr erfolgreiche Kommunikationschef einer großen deutschen Uni, nebenbei gelernter Radiomann mit einer Schwäche für das Systemische, unter anderem als Coach. So viel zu uns, denn natürlich bleiben wir bei unserem Gipfel der Bildung nicht unter uns.
Nein, natürlich haben wir auch Gästinnen.
Und weil wir glauben, dass die Zukunft Deutschlands in mehr Vielfalt und Chancengerechtigkeit für alle liegt, wollen wir uns genau diesem Thema dezidiert widmen und es zum Inhalt unseres ersten Gipfels der Bildung machen.
Ja, wir reden über Diversität und zu Diversität gehören Geschlechter, Religions-, Milieuvielfalt und vieles mehr. Und unsere Gästin beschäftigt sich als Wissenschaftlerin sowohl mit Religion als auch mit Genderfragen. Hallo Katayoon Amipour.
Hallo, danke für die Einladung.
Gerne.
Ja, sehr gerne. Du bist Wissenschaftlerin, du hast eine Professur für Islamwissenschaften an der Universität zu Köln, arbeitest aber auch als Publizistin und schreibst sehr viel über den Iran, aber auch über Themen wie islamischen Feminismus, ReformmuslimInnen oder Gender und Islam.
Ja, vielleicht zum Einstieg aber erstmal noch ein paar persönliche Fragen. Warum bist du eigentlich Wissenschaftlerin geworden?
Nun, ich habe nach dem Studium tatsächlich auch relativ viel Journalismus gemacht, sowohl Radio wie auch Print. Und als ich dann mit der Promotion fertig war oder gerade noch an der Promotion dran war, war ich eigentlich fest entschlossen, Journalistin zu werden. Ich habe auch ein Volontariat bei der Süddeutschen Zeitung in München bekommen, bin dann aber schwanger geworden und konnte dieses Volontariat nicht antreten.
Und ein Volontariat bei der Süddeutschen Zeitung, das ist ja was Besonderes, ne?
Ja, hat mich damals auch sehr gefreut. Ich bin da auch mehr oder minder zufällig reingerutscht. Tatsächlich auch, weil ich diese Iran-Expertise hatte und da hat jemand gedacht, der Thomas Avenarius, der inzwischen in Istanbul sitzt, der hat sich irgendwann gedacht, so jemand mit einer guten Iran-Expertise und den Sprachkenntnissen, den könnten wir gut gebrauchen. Dann habe ich dann Praktikum gemacht und über dieses Praktikum kam ich dann zu dem Volontariat. Nun, dass ich aber nicht antreten konnte, weil ich schwanger wurde. Und dann habe ich sehr viel als freie Journalistin Radio gemacht und immer mal für Taz, SZ, all die geschrieben. Und bin aber eben, weil ich keine vernünftige journalistische Ausbildung genossen habe, immer so auf diese Iran-Themen festgelegt worden. Noch nicht mal irgendwas anderes. Damals war auch, na gut, nach 9-11 kam immer so ein bisschen grundsätzlicher Islam auf als Thema, aber es war schon sehr viel Iran. Und wenn man als freie Iran macht, dann wird es relativ schnell sehr eintönig. Also man kann eigentlich immer nur schreiben, ja, der Reformprozess ist im Gange, aber er geht nicht weiter deswegen und wir hoffen doch, dass es doch irgendwie mal weitergeht. Also man kann ja dann gerade bei so kurzen Radiostücken nicht wirklich in die Tiefe gehen. Und dann dachte ich mir, das kann es ja irgendwie nicht sein. Ich versuche jetzt doch nochmal weiterzukommen in der Wissenschaft und habe dann eben die entsprechenden Postdoc-Stipendien beantragt bekommen und konnte die Habil schreiben und so kam dann eins nach dem anderen.
Das heißt, das, was du im Journalismus erzählen konntest, das reichte einfach nicht. Die Formate waren zu kurz, um tief genug einzusteigen für dich.
Ja, genau. Also zumindest für mich als freie Journalistin. Ne? Das ist natürlich was ganz anderes, wenn man jetzt, keine Ahnung, der Hörfunkkorrespondent für die ARD in Kairo ist. Da kann man ja auch 30-Minuten-Features machen und kann sich entscheiden, wo man hinfliegt und was man da genauer betrachtet. Aber als freie Journalistin bekommt man ja solche Chancen im Zweifel nicht. Oder man finanziert sie selber, dann kann man als freie Journalistin aber auch nicht unbedingt überleben. Und so dachte ich mir, das will ich einfach nicht. Also dazu war mein Interesse dann, mich intensiver und tiefgründiger mit diesen Iran-Themen zu beschäftigen, dann eben doch zu groß.
Katayoon, du hast Islam und Gender gerade ein Sammelband herausgegeben. Jetzt sage ich mal ganz klischiert Islam und Gender. Ich glaube, dass das nicht so richtig zusammenpasst. Ne? Der türkische Präsident Erdogan tritt es der Istanbul-Konvention aus, die Frauen vor Gewalt schützen soll, und wirbt damit auch offensiv um muslimische Hardliner. Bestätigt sich da wieder so ein bisschen auch das Bild des eher reaktionären Islams?
In dem Falle auf jeden Fall. Und der reaktionäre Islam ist natürlich der, den wir auch am stärksten wahrnehmen. Das war ja auch einer der Anlässe für dieses Buch, beziehungsweise dieses Buch ist damals hervorgegangen aus einer Ringvorlesung. Das war eine meiner letzten Ringvorlesungen, die ich noch organisiert habe, als ich an der Uni Hamburg war. Und da hatte ich einfach die Idee, dass ich vor allem Nachwuchswissenschaftlerinnen, von denen es sehr viele gibt im Bereich der islamischen Theologie. Damals habe ich noch islamische Theologie hauptsächlich unterrichtet und nicht Islamwissenschaft. Vielleicht können wir gleich nochmal besprechen, was eigentlich der Unterschied ist. Und gerade in dem Bereich gibt es zwar sehr viele Frauen, die sich damit beschäftigen, aber es gibt zum Beispiel keine Forschungsschwerpunkte. Es gibt ja im Moment relativ viele Islamforschungsschwerpunkte an deutschen Universitäten, aber merkwürdigerweise keine Nachwuchsforscherinnengruppen zu genau diesem Thema. Das war der Anlass für die Ringvorlesung und um mal zu zeigen, nein, das gibt es nämlich durchaus. Gerade auch so etwas wie islamischer Feminismus. Bei dem Thema islamischer Feminismus, da zucken ja immer alle zusammen. Sehr viele konservative Muslime natürlich, die sagen, das geht nicht. Also entweder man ist Muslim oder Feministin, beides geht nicht. Und natürlich mit den gleichen Argumenten dann auch wieder die großen Islamkritiker. Die sagen, ja, da muss man sich schon entscheiden. Entweder man ist eine emanzipierte Frau oder man ist eine authentische Muslimin. Und diese Wissenschaftlerinnen, die damals zusammengekommen sind, das sind noch ein paar mehr gewesen in der Ringvorlesung als jetzt in dem Buch, die zeigen eben gerade, dass beides durchaus geht. Also, dass man nicht nur islamisch aktiv sein kann, sondern eben auch tatsächlich mit islamischen Argumenten für Gleichberechtigung und Emanzipation eintreten kann.
Du hast eben gesagt, dass man auch aus dem Islam heraus Feminismus argumentieren kann. Und das finde ich einen sehr spannenden Punkt. Wie lässt er sich argumentieren aus dem Islam heraus, um eben diesen scheinbaren Widerspruch, den manche auch sehen, auflösen zu können?
Also islamische Feministinnen gehen hin und sagen, das, was wir im Moment kennen, weltweit, was es in vielen Ländern der islamischen Welt gibt und in den Köpfen von vielen Muslimen vorherrschend ist, das islamische Patriarchat, ist nicht dem Islam selbst innewohnend oder immanent, sondern das ist etwas, was über die Jahrhunderte hinweg entstanden ist, was vor allem dadurch entstanden ist, dass es damals eben eine misogyne Gesellschaft war, in die hinein im 7. Jahrhundert der Koran offenbart wurde und dass dann im Laufe der Jahrhunderte das Interpretationsmonopol des Korans weitestgehend bei Männern lag. Und die haben dann in einen Text, der eigentlich durchaus gendergerecht ist, eine frauenfeindliche Sichtweise hineininterpretiert. Und da gibt es in der Tat sehr gute Ansätze für. Also wenn wir zum Beispiel die Schöpfungsgeschichte nehmen, ist eigentlich das schönste Beispiel. Aus dem Koran, wenn man ihn wirklich richtig übersetzt, lässt sich nicht das ableiten, was eine Lesart der Bibel darlegt, nämlich, dass zuerst der Mann erschaffen wurde und dann aus seiner Rippe die Frau. Das steht im Koran nicht drin. Im Koran steht in einer völlig gendergerechten, gleichwertigen Sprache, Gott schuf das eine Wesen und ihm gegenüber das andere Wesen. Das ist komplett gender neutral. Da steht nicht drin, der eine oder der andere. Nun hat es sich aber so entwickelt über die Jahrhunderte und tatsächlich zum ersten Mal im 9. Jahrhundert durch einen Iraner, Zamakhshari, der quasi die Bibeldeutung übernommen hat. Der hat die, kannte die Bibel und hat es dann genauso interpretiert, nämlich das, und dann steht das in Klammern immer so wunderschön in den Koran-Kommentaren, ne? Gott schuf ihn und dann aus ihm sie. Aber das steht, dieses ihn und sie und so, das musste er in Klammern hinzufügen, weil ein arabischer Muttersprachler hätte das so überhaupt nicht verstanden automatisch.
Das heißt also letztendlich, wenn ich das nochmal nachfragen darf, der hat ein schlauer Übersetzer letztendlich dieses sehr männerfreundliche Werk, die Bibel, genommen und hat den Koran dementsprechend adaptiert, damit es dann etwas männerpositiver oder männernutzender alles dargestellt worden ist? Oder wie kann ich das verstehen?
Ja, so ungefähr, ja. Also ich würde das Wort Übersetzer hier in dem Sinne nicht benutzen, weil das war ein Interpret. Ne? Und wenn man das Ding ins Persische übersetzt, dann steht es da tatsächlich genauso genderneutral, weil auch das Persische eine total genderneutrale Sprache ist. Ne? Der hat es interpretiert und die Interpretationen stehen dann immer so entweder am Rande oder in Klammern. Und ja, man kann sich natürlich über die Motive Gedanken machen. Das Motiv bestand wahrscheinlich einfach darin, dass die Gesellschaft damals immer noch deutlich frauenfeindlicher war. Es war eine patriarchale Gesellschaft. Und dann hat man eben so eine Deutung übernommen. Und das ist aber spannenderweise die Deutung, ich schätze mal, wenn Sie 95% aller Muslime fragen würden, sei es in Deutschland, sei es in Tunesien, sei es egal wo, alle würden das genau so interpretieren oder haben diese Deutung im Kopf, weil sie eben den eigentlichen Text nicht lesen. Und das ist das, was der islamische Feminismus will oder was die Feministinnen wollen. Die sagen, wir müssen uns den Text selber aneignen. Wir müssen hingehen und dieses Arabisch lernen. Ist ja nicht so, als gäbe es nicht genug arabische Muttersprachlerinnen. Ne? Aber das ist natürlich ein Arabisch, was ein heutiger Arabischsprecher nicht unbedingt versteht. Und deswegen gehen diese Damen, es gibt allerdings auch ein paar Herren, die eine frauenfreundliche Deutung propagieren, hin und sagen, wir müssen zuallererst mal diese Sprache lernen und dann diese Deutung, die nun leider nicht die populäre ist und die nicht der Mainstream hat, die müssen wir dann stärker verbreiten. Denn im Kopf der Menschen ist tatsächlich etwas anderes. Hinzu kommt, es gibt ja dann noch das Phänomen der Prophetenüberlieferungen. Also sprich, die Aussprüche des Propheten, die für die Deutung des Korans sehr relevant sind. Also was hat der Prophet gesagt und was hat er getan? Das nimmt man als Grundlage dafür, dann zu sagen, ja, also so und so müssen wir das verstehen, was da im Koran steht. Nun ist vom Propheten in keinster Weise in seinen Handlungen überliefert, dass er Frauen nicht ernst genommen hat oder dass er sie für ihre Meinung nicht gehört hat, etc. pp. Das ist im Gegenteil. Also es wird gesagt, er hat sie befragt, er hat sich mit ihnen besprochen. Die erste Person, der er erzählt hat, dass er eine Offenbarung empfangen habe, war seine Frau. Sie war die erste, die ihn bestätigt hat. Es gibt aber eine Prophetenüberlieferung, das sogenannte Rippenhadith, wo eben genau diese Rippengeschichte erzählt wird. Und Frauenrechtlerinnen gehen dann eben heute hin und sagen, dieses Hadith muss eindeutig erfunden worden sein. Und das müssen wir eben auch tun. Ja, bitte.
Das finde ich einen ganz spannenden Punkt, wenn Frauenrechtlerinnen das heute tun. Was begegnet dir denn, was begegnet denn Menschen, die eben eine feministische Perspektive dort versuchen auch zu verdeutlichen? Was begegnet euch für Reaktionen vom Mainstream in den Islamwissenschaften oder in der islamischen Theologie?
Ach, das ist ganz unterschiedlich. Vor allem in der Islamwissenschaft, in der islamischen Theologie werden manche Sachen durchaus interessiert wahrgenommen. Es gibt da manchmal Auswüchse, wo dann jeder, der ein bisschen Arabisch kann, sagt, also man kann es auch übertreiben. Ne? Also, aber es ist ja bei der Bibel in gendergerechter Sprache ist das auch so, ne, dass viele sagen, also jetzt so kann es nun irgendwie auch nicht gewesen sein. Und es gibt auch dann in Bezug auf den Koran Versuche, wo manche Begriffe völlig anders gedeutet werden wollen. Ne? Um ein Beispiel zu nennen, es gibt ja diesen berühmten, aber ihr müsst mich stoppen, wenn ich zu ausführlich werde.
Ja, das machen wir jetzt gerade an der Stelle, weil was mir durch den Kopf schwirrt die ganze Zeit, das sind so mehrere Exklusionsmechanismen. Ne? Du hast auf der einen Seite gesagt, das war so ein schönes Bild, man muss erstmal in der Lage sein, diese alte arabische Schrift übersetzen zu können. Ja? Man muss natürlich auch ein wissenschaftliches Interesse haben, man muss wissen, wie man das historisch einbettet. Jetzt haben wir natürlich auch Rückwirkungen einer Gesellschaft auf Schriften, auch auf Glaubensschriften. Das heißt, du setzt da sehr viel voraus, eben auch bei der Rezeption der, und viele Menschen werden es wahrscheinlich gar nicht können, denen fehlt das intellektuelle Rüstzeug. Ja, also wie ist denn die Reaktion auf euch bei denen, die jetzt nicht wissenschaftlich vorgebildet sind, die nicht zu einer, ich sag mal, kleinen Elite gehören?
Nun, das kommt drauf an. Also dieses Buch zum Beispiel, was wir da gemacht haben, das sind ja 6-7 Beiträge, das richtet sich ja an eine deutsche Leserschaft. Für die haben wir das versucht aufzuklamüsern, wie man sowas denn begründen kann. Und für die ist es interessant und neu. Für Muslime natürlich teilweise auch, wenn sie hier aufgewachsen sind. Also viele haben davon in dem Sinne auch noch nicht gehört. Ne? Und die nehmen das aber interessiert zur Kenntnis. Und wir haben da, um nochmal auf die andere Frage zurückzukommen, wie wird darauf reagiert in den muslimischen Gemeinden? Es gibt natürlich viele, die sagen, das wollen wir überhaupt nicht hören. Kann ja gar nicht so gewesen sein. Wir sind völlig anders aufgewachsen. Aber es gibt natürlich auch eine eine junge, aufgeschlossene Generation, die sagt, das ist doch wunderbar. Das ist ja genau die Möglichkeit für uns, Männer wie Frauen, dass wir sowohl authentisch muslimisch sein können, als auch gute Demokraten und emanzipierte Menschen, dass das so ist, ne?
Finde ich total ein spannender Punkt. Ich bin ja Bildungsjournalist vor allem, ja. Und die Frage, die mir gerade durch den Kopf geht, inwiefern haben wir es da tatsächlich auch mit einer Bildungsfrage zu tun? Also wenn wir sagen, der Islam, und jetzt müssen wir das ja gar nicht auf den deutschen Bereich beschränken, sondern international, der Islam hat eine Modernisierungskrise oder steckt in einer Modernisierungskrise. Inwiefern ist das auch eine Bildungskrise von Gesellschaften?
Das ist eine absolut riesengroße Bildungskrise, ne? Also in dem Arab Human Development Report, der jährlich rauskommt, da stehen die arabischen Länder, was Bildung anbelangt, ja an ganz, ganz letzter Stelle, ne? Also das ist auf jeden Fall eine Bildungskrise. Und in einem anderen Land, zum Beispiel Iran. Iran ist in der Tat das Land, wo dieser Begriff des islamischen Feminismus zum ersten Mal aufgekommen ist. Mag man sich wundern, wo ausgerechnet, das autokratische, reaktionäre Regime. Aber andererseits wohnt dem eine gewisse Logik inne. Denn gerade weil dieses Regime so frauenfeindlich ist, sind dann auch sehr viele Frauen hingegangen und haben versucht, dagegen was zu tun. Und Iran zum Beispiel hat einen extrem hohen Bildungsstandard. Inzwischen haben wir eine Alphabetisierung auch bei Frauen von 96%. Und der Islam geht ja nicht hin und sagt, Frauen, ihr dürft nicht studieren. Im Gegenteil. Der Prophet hat gesagt, ne, darauf berufen sich dann, haben auch meine Studentinnen in Hamburg sich immer berufen, wenn ihre konservativen Väter gesagt haben, ach, studier doch lieber irgendwas, was man als Mutter besser gebrauchen kann. Und in Iran wurde dann ähnlich argumentiert. Die haben dann gesagt, hör mal, du kannst mir nicht verbieten, Vater an die Uni zu gehen. Der Prophet hat gesagt, und suche das Wissen, und wenn es in China ist. Und dementsprechend sind Studentinnen im Iran in die Unis gestürmt. Inzwischen sind 63% aller Studierenden an den iranischen Universitäten Frauen.
Mehr als in Deutschland.
Wir haben in Iran genauso viele Professorinnen an den Universitäten wie in Deutschland, nämlich ein Drittel.
Mehr als in Deutschland, genau. Also wenn man das anteilig sieht.
Ja, ne? Also das war eben genau der Punkt. Und dann, wenn so etwas einmal passiert ist, also wenn die Frauen dann an den Unis sitzen und wenn sie diesen Bildungsstandard haben, dann lassen sie sich natürlich auch vieles nicht mehr gefallen. Das ist nun jetzt ein iranisches Problem und kein deutsches Problem. Aber in Iran ist es nun tatsächlich so, dass die Zeugenaussage einer Frau nur die Hälfte dessen zählt, was die Zeugenaussage eines Mannes ist. Also wenn ich einen Verkehrsunfall beobachte und ein Mann steht neben mir, dann hat er immer recht mit dem, was er da sieht. Sowas lässt sich aber eine Frau, die Professorin ist oder Doktorin ist, irgendwann nicht mehr gefallen und geht dann gegen ein solches Rechtssystem vor.
Das ist ja total spannend. Ist auch nochmal die Frage ist, wo geht der Zug jetzt hin? Du hast gesagt, also zuerst nehmen wir mal an, ist die Bildung da. Wir haben ganz viele Studierende, weiblich. Wir haben viele Professorinnen. Das muss ja irgendwann auf eine Gesellschaft auch wirken. Das wird wahrscheinlich auch bestimmte Zerrkräfte entwickeln. Was würdest du sagen? Wie entwickelt sich jetzt Iran, aber auch andere Länder?
Naja, Iran hat ja was das anbelangt. Das finde ich ja immer wirklich sehr, sehr positive Ausgangslagen, was den Bildungsstandard anbelangt, was die Offenheit für Neues anbelangt, etc. pp. Was eben auch auf dieser anderen Seite dieses wirklich, es ist ja Gender Apartheid, was das Rechtssystem da gemacht hat in Iran. Aber das ist natürlich auch wahnsinnig viel Druck, der dann entsteht. Und irgendwann platzt so ein Kessel. Ich glaube nicht, dass er nochmal in der Revolution sich entlädt. Also ich hoffe es nicht, weil Iran hat schon zwei gescheiterte Revolutionen hinter sich. Aber da wird sehr viel Druck aufgebaut und Frauen wehren sich immens. Und wenn man Iran mal in Ruhe lassen würde, dann glaube ich, hat das Land ein unglaublich großes Potenzial, dass dadurch diesen innergesellschaftlichen Druck, der eben gerade auch von Frauen kommt, sich sehr, sehr viel ändert und sehr viel geht in Richtung auf eine demokratische, menschenrechtszugewandte Gesellschaft. Aber durch diese ganze außenpolitische Konstellation ist da einfach vieles nicht möglich im Moment. Also Stichwort Atomkonflikt, was in den letzten Jahren durch Trump passiert ist und diese ganze außenpolitische Gemengelage. Wenn die nicht wäre und wenn vieles in der Vergangenheit nicht so gelaufen wäre außenpolitisch, wie es gelaufen ist, zum Beispiel der Golfkrieg, dann wäre Iran längst eine der gendergeschlechtlich und menschenrechtlich und demokratisch am besten aufgestelltesten Gesellschaften im Nahen Osten. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, wir sind jetzt schon fast am Ende unserer Zeit. Ich habe noch eine letzte Frage. Ich würde gerne nach Deutschland dafür zurückkehren. Wir haben jetzt ja gesehen, dass der BioNTech-Impfstoff von zwei türkischstämmigen WissenschaftlerInnen wesentlich verantwortet worden ist. Auch zwei aus dem islamischen Kontext stammenden WissenschaftlerInnen. Inwiefern ist das, findest du, jetzt ein wichtiges Signal auch nochmal nach Deutschland gewesen, dass eben Islam und Bildung gut zusammengeht und dass das ein Signal ist, dass vielleicht auch in Deutschland manche Stereotype hinter sich zu lassen?
Ja, du hast recht. In vielerlei Hinsicht ist es ein gutes Signal. Aber manche Sachen fand ich in der Debatte dann auch wirklich peinlich. Also als dann irgendwie getitelt wurde, wir sind Impfstoff.
Das ist eine Bild-Zeitung, ne?
Ne, ja, und auch bei sehr vielen in muslimischen Diskussionsforen und so, ne, wo dann immer hier ist, so jetzt zeigen wir denen mal, wie toll wir das können. Also eigentlich sollte das eine Selbstverständlichkeit sein. Also eigentlich finde ich, muss man da, wenn wir wirklich weit wären in dem Punkt,
sind wir eben nicht.
Mhm. Ne? Also das hat mal wieder gezeigt, wie wenig weit wir sind in dem Punkt. Da müsste man da gar nicht mehr darauf hinweisen, dass die beiden einen türkischen Migrationshintergrund haben. Ja, so what? Sie sind aber seit Urzeiten in Deutschland, es sind Deutsche. Und nur weil die eben ein bisschen anders heißen als Schmitz-Müller-Meiermann, sind sie deswegen nicht weniger Deutsche. Das, was gut gemeint ist, ist aber leider, geht's immer nach hinten los und ist einfach nicht nett. Also ich will nicht mehr hören, dass ich gut Deutsch spreche und ich will auch nicht mehr hören, wo kommen Sie denn her oder so. Ne?
Man kann das mich ist Rassismus, noch, ne? Das ist Rassismus, ja. Das ist
diskriminierend. Es ist zwar nett und mir sagen dann noch, aber das ist doch gar nicht böse gemeint, wenn ich Sie frage, Frau Amirpo, wo kommen Sie denn jetzt her? Ja, Honecker oder Jada, da weiß man, das sind im Zweifel keine. Ne?
Lass mal den Namen bitte weg jetzt. Ja? Also Honecker ist mit Sicherheit schlimmer als Amir. Okay.
Bei Jada auch die Meinung auseinander, wo der Name herkommt.
Aber das finde ich als Frage wirklich in Ordnung. Ne? Meine, wirklich, wenn ich dann immer so sage, ich komme aus Köln, dann ja, aber Sie wissen doch, was ich meine. Ich meinte, nee, ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich bin gebürtige Kölnerin. Und das ist das, was ich meine. Mit, es ist wirklich letztlich rassistisch. Und das war bei der Diskussion, wir sind Impfstoff eben auch so, von beiden Seiten aus, dass Selbstverständlichkeiten leider immer noch nicht selbstverständlich sind.
Aber da muss ich trotzdem auch nochmal nachfragen. Brauchen wir nicht trotzdem gerade noch für die junge Generation von Migrantinnen, Migrantinnen, die sich auch als solche noch fühlen, weil sie als solche angesprochen werden, ja? Das ist ja eine Identität, die von außen ihnen aufgezwungen wird zum Teil. Brauchen wir da nicht trotzdem auch Rollenmodelle? Und müssen wir auch das insofern doch auch explizit sagen, guck mal, die sind wie ihr und die schaffen das auch und ihr schafft das auch.
Ja, da hast du recht. Das natürlich. Das würde ich auf jeden Fall so sehen. Ja, ja. Nee, gerade. Also als Identifikationsmodelle, als Rollenvorbilder, da ist es natürlich sehr, sehr wichtig zu sagen, ja. Absolut.
Mhm. Ja, und ich würde sagen, Katayun Amirpour, du bist ein absolutes Vorbild, Rollenvorbild in vielen Dingen. Also ganz herzlichen Dank, dass du Zeit hattest für das Gespräch hier mit uns. Und ich hoffe, dass wir uns bald wieder sprechen. Und das Thema wird mit Sicherheit auch in den nächsten Monaten, Jahren uns weiterhin beschäftigen. Danke dir fürs Dabeisein.
Sehr gerne euch beiden. Es war ein Freude.
Vielen Dank.
Ja, und wir wollen trotzdem nochmal zum Schluss einen kleinen Bildungsfun-Fact an dieser Stelle auch durch die Luft senden. Heftig lässt sich ja bekannterweise über eine gendersensible Sprache streiten. Das war ja auch ein bisschen das Thema unserer Sendung. Der neue Duden bringt da manche zur Schnappatmung, weil er jetzt auch die weibliche Form des Gastes aufgeführt hat, die Gästin. Unser kleiner Bildungsfun-Fact, Leute, das ist eigentlich ziemlich altmodisch, das Wort Gästin. Professor Dr. Henning Lobin, Direktor des Instituts für deutsche Sprache in Mannheim, verweist zu Recht auf einen Eintrag im Grimmschen Wörterbuch, also auf eine Verwendung, die mindestens ins 19. Jahrhundert zurückweist. Also vermutlich schon vor dem Duden, den Ding gibt es erst seit 1880, die Gästin damit schon fast 150 Jahre. Also, das nur als kleine Randbemerkung an dieser Stelle.
Habe ich auch wieder was gelernt, Patrick, das wusste ich auch nicht. Und mit dem Lernen würde ich sagen, machen wir dann demnächst weiter im zweiten Teil oder in der zweiten Folge unseres Podcasts. Und dann ist Antonia Weberling unsere Gästin. Sie ist Biochemikerin, Doktorandin an der Universität Cambridge und hat eine europaweite Protestinitiative für mehr Ambitionen in der EU-Forschungspolitik gestartet. Rescue Horizon Europe heißt die. Wie das kam und wie es damit jetzt weitergeht, erzählt uns Antonia Weberling im nächsten Gipfel der Bildung.
Und wir würden uns natürlich unheimlich freuen, jetzt nach unserem ersten Podcast, wo wir noch so ein bisschen deletiert haben, das hoffentlich hat man nicht zu sehr gemerkt, dass ihr uns Tipps gibt, wie wir das vielleicht besser machen können, welche Menschen möglicherweise für uns im Gespräch interessant sein könnten oder einfach auch mal eine Rückmeldung, wenn Themen möglicherweise auf der Straße liegen, die wir noch nicht aufgesammelt haben. Also einfach mal auf die Webseite von Jan-Martin Viada, der Viada-Blog, klicken und dementsprechend gibt es auch die Möglichkeit, mit uns in Verbindung zu treten. Ja, das war's an dieser Stelle und ich sage schon mal stellvertretend für mich tschüss und
Ich sage auch stellvertretend für mich tschüss und bis zum nächsten Gipfel der Bildung. Auf Wiedersehen. Ciao.
Tschüss.